Lasst uns mal aufschlagen zum Johannesevangelium Kapitel 21. Ihr solltet diesen Vers in der Zwischenzeit kennen. Ich halte ihn für so wichtig für dich und für mich, dass ich noch ein wenig darauf eingehen möchte, auf diesen Vers heute. Genau genommen wird sich meine ganze Botschaft um diesen Vers drehen. Na, wir haben ja Ostern gefeiert. Und wisst ihr, bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat er seine Jünger versammelt. Erst im Obersaal, wo er Abendmahl mit ihnen gefeiert hat, den neuen Bund eingeläutet hat. Und dann ist er nach Gethsemane und hat dort weiter gepredigt. Und dies ist eigentlich alles eine dicke, fette, große Botschaft, die Jesus da gebracht hat, die voll ist mit Wahrheiten, ohne Gleichnisse. Normalerweise hat Jesus in Gleichnissen gepredigt. Er hat sich aber die Zeit nicht mehr genommen, in Gleichnissen zu predigen, sondern er hat gepredigt oder vielmehr gelehrt, wie er es im Sinn hatte. Er musste auf die Leute nicht mehr Rücksicht nehmen. Jesus war ja sehr umstrittener Prediger zum Schluss. Im ersten Jahr waren die Leute begeistert von ihm, im zweiten Jahr haben sie sich an ihn gewöhnt gehabt und im dritten Jahr haben sie ihn verfolgt. Und im dreieinhalbten Jahr haben sie ihn dann gekreuzigt. So, es hat ziemlich viel unzufriedene Leute gegeben und dann hat Jesus sich darauf verlegt, in Gleichnissen zu reden, denn Gleichnisse kannst du auslegen, ne? Die kannst du deuten. Und dir bleibt die Deutung überlassen. Jesus sagt, wer meinen Vater kennenlernen will, der wird von der Rede, die ich habe, wissen, ob sie von mir ist oder vom Vater ist oder von Gott ist. Na, derjenige, der von Gott ist, der wird mich verstehen und hören. Und hat einfach in Gleichnissen gepredigt. Hin und wieder haben die Leute verstanden, was er gesagt hat, aber oft haben sie es nicht verstanden. Das haben seine Jünger dann aufgeschrieben und wir verstehen heute, was er gesagt hat, denn wir haben 2000 Jahre Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Na, da sollten wir ein bisschen weiterkommen in den 2000 Jahren. Und so gewaltig, schwierig waren viele der Aussagen Jesu nicht. Er spricht jetzt aber hier ohne Gleichnisse. Das haben die Jünger sogar irgendwann mal hier angemerkt in diesem Diskurs. Aber wir lesen zunächst jetzt einmal Johannes Kapitel 14 und ich lese da mal Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Schau, die Sache ist die, du kannst sagen, Herr, ich liebe dich, aber seine Gebote nicht halten. Und ich weiß natürlich, dass gnadenorientierte Christen sofort was gegen Gebote halten haben. Diese Haltung solltest du heute nochmal überdenken, weil hier nämlich steht, wenn ihr meine Gebote haltet, dann liebt ihr mich. Okay? Du musst es einmal so sehen. Stell dir vor, du bist Kind, waren wir ja alle mal, hoffe ich. Also du bist Adam, dann warst du kein Kind, bist du gleich so im Aussehen vor 30 Jahren geschaffen worden, aber der ist heute Abend nicht unter uns. Wenn deine Eltern stehen vor dir und gehen vielleicht fort auf irgendeine Elternversammlung, ihr wisst schon, in der Schule oder so, dann sagen sie zu dem Kind, tu dieses und tu jenes nicht. Na, lass den Schnaps im Kühlschrank stehen, das ist im Obersein eine Medizin. Ja, das geht dich nichts an und außerdem geh um, was weiß ich, 8 ins Bett und so weiter. Okay, jetzt hat das Kind eine Möglichkeit. Die Eltern sind fort und das Kind ist jetzt auf sich gestellt. So wie die Jünger ohne Jesus dann später oder wir heute auch. Wir haben auch nicht Jesus, der uns hier quasi ständig erscheint und sagt, was wir machen sollen. Sondern vielmehr ist es so, dass wir uns erarbeiten sollen aus dem Wort Gottes und hören sollen halt, was der Herr von uns will. Okay, und jetzt kann das Kind natürlich hier gehen und kann sagen, hey, meine Eltern sind fort. Ich liebe meine Eltern, versteht ihr? Mit gewaltiger, kindlicher Liebe. Ich liebe sie. Ah, meine Gefühle sind am Überlaufen. Gleichzeitig nippt dieses Kind aber an der schwarzen Flasche, ne, wo Walker draufsteht, ne, und 40 voll, man versteht nicht genau, was es bedeutet, aber es trinkt und es geht dann nicht um 8 ins Bett, sondern um 11:30. Dann hat dieses Kind sich schädlich für sich selber verhalten, wir wissen das. Und zweitens, es hat seine Eltern vielleicht emotional geliebt, aber es hat seine Eltern nicht wirklich geliebt, im Sinn von Respekt und im Sinn von das Tun, was die Eltern wollen. Weil die Eltern es besser wissen. Könnt ihr das nachvollziehen? Also ich denke mal schon. Und so ähnlich sagt Jesus es eben auch. Er sagt, ihr habt jetzt meine Gebote hier, Bergpredigt und die ganzen Evangelien sind ja gepredigt gewesen. Ihr wisst jetzt ungefähr, wie ich denke und ich möchte, dass ihr dieses Denken nachvollzieht und dann diese Gebote haltet, die ich euch vorgelebt habe. Speziell natürlich das Gebot der Liebe, ganz klar. Und ihr könnt es. Wenn ihr mich liebt, dann tut ihr das, sagt Jesus. Jesus war nicht unbedingt ein Prinzipienreiter. Okay, er hat nicht jedes Gesetz eisenhart durchgezogen. Mose hat zum Beispiel von der Steinigung von Ehebrecherinnen geredet. Als man allerdings mal eine Ehebrecherin vor den Herrn gebracht hat, wieder im Johannesevangelium hier, hat er sie nicht steinigen lassen, hat nicht gesagt, ja, das ist einfach Gottes Wille, Gott hat Mose befohlen, Steinigung bei Ehebruch, fertig, mach mal. Hat er nicht gemacht. Sondern er hat Gnade walten lassen. Er war barmherzig. So, Jesus ist kein beinharter Prinzipienreiter, versteht er, der bei dem nur das geschriebene Wort gilt, sondern er ist durchaus in der Lage, auf bestimmte Verhältnismäßigkeiten Rücksicht zu nehmen oder auf die spezielle Situation einzugehen. Aber letztendlich ist es so, dass die Regeln Gottes zwar vielleicht leicht gebogen werden können, aber nicht gebrochen. Jesus hat nicht gesagt, ja, gute Frau, Ehebruch, ja, Mai, passiert halt, ne? Nein, hat er nicht gemacht, sondern er hat gesagt, geh hin und sündige nicht mehr. Erinnert ihr euch? Er hat nicht gesagt, ja, ich hebe jetzt dieses Gebot auf, das kann man sowieso nicht zu ernst nehmen, 10% aller Kinder sind sowieso nicht von ihren Vätern. Sondern er hat gesagt, geh hin und sündige nicht mehr. So, gut, wir haben ein gewisses Ermessensspielraum, wie wir die Gebote Gottes oder wie wir Liebe interpretieren. Aber letztendlich können wir die Regeln und die Gebote Gottes nicht brechen. Sagen wir jemand Amen. Okay, das ist wichtig, weil ansonsten verlieren wir nämlich massiv an Glaubwürdigkeit. Na, wenn alles erlaubt ist und du sagst auch, ja, Jesus und Buddha und Krishna, die, wenn sich alle kennenlernen würden, das wären ja dicke Freunde. Wir lieben halt, dann sind wir auf dem Holzweg. Dann sind wir viel zu tolerant. Weißt du? Gott hat gesagt, es gibt nur einen und der bin ich und ich will, dass ihr keine anderen habt neben mir. Hi. Amen. Okay, ich lese hier nochmal Johannes Kapitel 14, Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Das ist immer noch das Wort Agape hier. Und wir wissen, dass Agape eine Liebe ist, die nicht besonders emotional ist. Sondern du tust das Richtige, ob dir es jetzt großen Spaß macht oder nicht. Okay? Das ist Agape. Ich kann jetzt nicht genauer eingehen auf das, was Agape genau ist. Agape, die Liebe Gottes, ist auf jeden Fall nicht gefühlsorientiert. Es ist nämlich so, dass du deine Feinde nicht mit Gefühlen lieben kannst oder sollst. Wenn du deine Feinde emotional liebst, okay, dann nennt man das Masochismus. Okay? Und Gott ist kein bizarrer, eigenartiger Mensch, der seltsame Dinge von dir erwartet. Okay, es ist unnatürlich, deine Feinde emotional zu lieben. Dann hast du wirklich irgendwie Behandlungsbedarf. Sondern vielmehr ist es so, dass du, wenn ein Feind sich feindselig verhält gegen dich, wenn zum Beispiel der Gerüchte in die Welt setzt über dich, dass du dann nicht Gerüchte in die Welt, über ihn in die Welt setzt. Seid ihr noch da? Das wird dann in Liebe reagieren auf diese Sache. Na, und so, ihr wisst schon, was ich meine, hoffe ich jetzt mal. Ihr könnt es erfühlen, es ist nicht schwer. Du verhältst dich einfach richtig, egal was der andere macht. Gut. Aber es gibt ja verschiedene Arten von Liebe, wisst ihr das? Es gibt da auch das Wort für freundschaftliche Liebe. Zum Beispiel ist das griechische Wort für Freund Philos. Und das Wort für freundschaftliche Liebe ist Philia. Klingt schon fast genauso, gell? Und schau mal, Freunde habe ich relativ wenige. Ich liebe alle Menschen. Das heißt, ich versuche allen Menschen gegenüber fair zu sein. Wenn mich meinen Kräften entsprechend fair verhalten. Aber lieben im freundschaftlichen Sinn kann ich nur ganz wenige. Eine kleine Gruppe von Leuten, die so ähnlich tickt wie ich. Könnt ihr das sehen? Und dann mit Eros-Liebe lieben. Versteht ihr, da grenzt sich dann der Kreis noch mehr ein. Das ist dann nicht die ganze Welt, die ich so liebe, sondern nur eine einzige Person. Meine mir angetraute Ehefrau. Okay, so können wir sehen, dass nicht jede Art von Liebe für jeden ist. Na, Eros bezieht sich auf eine Person. Philia ist eine kleine freundschaftliche Gruppe. Innerhalb von einer Gemeinde soll es zum Beispiel nicht nur Agape geben, wir lieben uns, aber wir mögen uns nicht. Ja, sondern es sollte ja möglich sein, dass du da den einen oder anderen findest, der ein bisschen, den du leiden kannst, nehmen wir es mal so. Und dann gibt es noch Agape und dann liebst du alle Menschen, sogar diejenigen, die wirklich unfair dir gegenüber sind. Hat mit Gefühlen da nichts mehr zu tun. Okay, und Gott lässt sich zunächst einmal auf emotionale Liebe so nicht unbedingt ein, okay? Er lässt sich aber auf Agape ein. Das heißt, er wird dich immer fair behandeln, egal wie du ihn behandelst. Gut, das ist schon irgendwie gut, wenn du weißt, Gott ist fair zu mir. Er wird mich nicht irgendwie übers Ohr hauen oder linken oder irgendwie sowas, sondern er ist fair. Egal was ich mache, er wird fair bleiben. Er kann sich selber nicht verleugnen. Das ist schon mal, ich halte es für wichtig. Okay. wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Das ist dieser Hammersatz wieder. Wenn du in Liebe wandelst, deinen Mitmenschen gegenüber, egal wie schräg sie drauf sind, ob sie mit dem rechten oder mit dem linken Bein aufgestanden sind, ob sie dich anlächeln oder nicht, ob sie dich grüßen oder nicht, ob sie freundlich sind, ja, oder wie Zombies an dir vorbeilaufen, wenn dir das egal ist, wenn du den Leuten gegenüber trotzdem gleichmütig bist, dann heißt es, dass der Herr dass er dich liebt. Und in einem anderen, also in Kapitel 6, ich denke, es ist Vers 27, ihr müsst jetzt genauer nachschauen. Mal ganz schnell hier. Genau, da heißt es, der Vater hat euch liebt, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Hier steht das Wort für Philia. Das bedeutet, Gott hat zu manchen Menschen eine freundschaftliche Beziehung, eine freundschaftliche Verbundenheit. Es gibt es also, man kann ein Freund Gottes werden. Nicht nur von Gott geliebt werden, denn Gott liebt alle Menschen, sondern du kannst außerdem sein Freund werden. Wenn der seine Gebote hält, bin ich schon ein bisschen drauf eingegangen. Da möchte ich ja noch mehr drauf eingehen natürlich, das ist jetzt der wichtige Punkt. Wie liebt man Gott, den man nicht sehen kann? Wie gibt es das? Oder wie kommt man zu dem Punkt, dass es so ist, dass der Herr einen liebt, der Vater uns lieb hat mit freundschaftlicher Liebe und dann, wie es hier heißt, dass er sich uns offenbart. Das ist das Wort für offenbaren, ist das Wort emphanizomai und das bedeutet manifestieren, erscheinen, klar und deutlich zeigen. Wer hätte es mal gern, dass der Herr ihm klar und deutlich erscheint, sich ihm manifestiert, überdeutlich offenbaren. Pass auf, wir sind jetzt in Johannes Kapitel 11, vielmehr in Johannes Kapitel 14. Wenn wir jetzt, machen wir jetzt aber nicht, wenn wir jetzt zu Johannes Kapitel 2 gehen würden, Vers 11, da könnten wir dann lesen, dass Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. Und dann heißt 2, den Vers 11, er offenbarte seine Herrlichkeit. Das Wort ist Phanaro, das ist mit dem Emphanizo mai hier verwandt. Okay, das ist wichtig. Also wenn der Herr davon redet, er will sich uns offenbaren, dann will er sich uns so offenbaren, wie zum Beispiel er sich offenbart hat auf der Hochzeit von Kana, wo er Wasser in Wein verwandelt hat. Lass mir ganz kurz mal auf dieses Wunder eingehen. Wir wissen den symbolischen Gehalt, auf den will ich jetzt nicht eingehen. Dass das Symbol ist, ein Gleichnis auf die neue Geburt. Schmutziges Wasser wird in guten Wein verwandelt. Sondern vielmehr ist es so, dass Jesus sich nicht hingestellt hat vor dieser großen Hochzeit und Petrus geboten hat, sag mal, die sollen alle leise sein. Petrus stellt sich auf die Tanzfläche und sagt, seid mal alle ruhig, leise, der Meister will was sagen. Und Jesus kommt dann und sagt, ihr habt keinen Wein mehr, jetzt passt mal auf. Ja, schnippt mit dem Finger und verwandelt irgendwie vor allen und macht Show. Hat er nicht gemacht, müssen wir mal gelesen, was da steht. Na, sie haben keinen Wein mehr, es ist alles irgendwie so am Tisch im Hintergrund. Sie haben keinen Wein mehr. Frau, gib mich doch nichts an, bin doch hier nicht der Chef, sagt er zu seiner Mutter, die so kommt zu ihm. Und dann sagt die Maria, was er sagt, das tut. Und die Diener schauen Jesus an und Jesus sagt, nimmt von dem Wasser und schöpft und bringt es dem Speisemeister. Und die Diener machen das. Versteht ihr, in der Zwischenzeit spielt die Kapelle weiter, in der Zwischenzeit schwingen die das Tanzbein oder schauen der Braut zu, den Bräutigam, wie die übers Parkett wirbeln und ihren Walzer tanzen. Okay, was sich da jetzt im Hintergrund tut, das kriegen nur die mit, die es wirklich wissen wollen. Die ständig auf Jesus geblickt haben und auf die Worte gehört haben, die er gesagt hat. Man hätte dieses Wunder auch übersehen können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass manche leicht angetüdert heimgegangen sind an dem Abend und sich gedacht haben, Mensch, dieser Wein war wirklich übernatürlich gut. Und nicht gewusst haben, wo er her war. So, er hat sich geoffenbart, aber es ist nicht so, dass er mit der Tür ins Haus gefallen wäre, der Herr. Könnt ihr das sehen? Die haben dann das Wasser dem Speisemeister gebracht und er war begeistert und die Feier war gerettet. Natürlich hat sich das rumgesprochen. Natürlich hat man darüber geredet. Mensch, gerade war noch Waschwasser und jetzt ist kein Waschwasser mehr, sondern jetzt ist es Wein. Natürlich ist ein Raunen drum gegangen, aber man hat nicht sofort gewusst, wer es war. So, wenn du also Jesus erleben willst und er sich dir offenbart und manifestiert, dann kommst du trotzdem nicht drum rum, ja, dass du dich in seiner zurückziehen musst in seine Gegenwart, dass du deine Nase ins Wort Gottes steckst und dass du im Gebet bist, damit du das dann auch mitbekommst, wenn es sich um Manifestieren offenbart. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott sich oft offenbart und wir kriegen es nicht mit. Wir sind wie, da haben wir letzte Woche gehört, wie die Truppe im Haus von der Mutter von Johannes Markus, ja, die zwar beten mit Begeisterung, aber als Petrus dann klopft, die Tür nicht aufmachen. Alle Türen sind übernatürlich aufgegangen, die Gefängnistüren, die Ketten sind abgefallen, die Gefängnistüren sind übernatürlich aufgegangen. All diese Probleme waren keine Probleme. Alle Türen sind aufgegangen, bis auf eine, die Gemeindetür. Die Gemeindetür ist nicht aufgegangen. Warum nicht? Drinnen saßen sie und haben gesagt zu der Frau, die gesagt hat, euer Gebet ist erhört worden. Du bist von Sinnen. Was für Glaubenshelden. Die Tür des Unglaubens, die hält die Wunder zu. Und die hält auch deine Wahrnehmung zu. Okay, da kann ein Wunder um dich herum passieren und du kriegst es nicht mit, weil die Wahrnehmung einfach nicht da ist. Die Tür des Unglaubens, die Regel des Unglaubens verschließt deine Tür. Wie die Tür von der Gemeinde seinerzeit. Die haben Petrus dann schon reingelassen, aber nicht ohne Tamtam und Rara, ohne Diskussion vorher. Gut, also wir halten mal fest hier, dass Jesus sich uns offenbaren will, sich deutlich machen will, erscheinen, zeigen will. Das ist wunderbar. Übrigens, das Wort Emphanizomai bedeutet auch Anzeige erstatten. Na, zum Beispiel hat ein Rechtsanwalt zusammen mit den hohen Priestern und so weiter in Apostelgeschichte 24, 1 Paulus angezeigt und hat Anklage dann erhoben. Wenn ich jemandem was anzeige, dann bedeutet das, dass ich den ganz bewusst darauf aufmerksam mache, auf einen Sachverhalt, nicht wahr? Wenn Jesus also sagt zu uns, ich will mich euch manifestieren und offenbaren, dann bedeutet es, ich will quasi Anzeige erstatten, ich bin jetzt da. Also Jesus verheißt uns hier nichts anderes als ein manifestes und massives Eingreifen seiner Person in unseren Tagesablauf. Wow, finde ich wirklich gut. Na? Okay, und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, wann zeigt sich Jesus so deutlich in unserem Leben? Wie kann es aussehen? Was müssen wir tun, damit es so wird? Wir müssen natürlich, Jesus sagt das an anderer Stelle, zum Beispiel in Kapitel 14, Vers 15, da sagt er, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und natürlich auch an anderer Stelle, das ist das Gebot, das ihr euch gebt, dass ihr einander liebt und so. Ich muss das nicht lang aufführen, das wissen wir. So, wir müssen uns also heute Abend fragen, wenn Gott sich so offenbaren will und er sagt, meine Tür hinein in euer Leben ist euer Wandel in Liebe. Also wenn ihr in Liebe wandelt, dann komme ich und manifestiere mich und offenbare mich. Und ein paar Verse weiter sagt er, der Vater und ich, wir kommen und ziehen bei euch ein. Das heißt, wir machen Wohnung bei euch. Mit Gott zusammen wohnen, nicht erst im Himmel, sondern schon auf der Erde, ist ziemlich gut. Ich meine, so dass man es merkt, ja. Ich meine, nicht schlecht. Na, dann müssen wir uns mal genauer anschauen, wie das jetzt genau geht. Wann zeigt sich Jesus so deutlich in unserem Leben? Wenn wir in Liebe wandeln. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Wie machen wir das? Okay, vielleicht einmal ganz einfach. Du wandelst in Liebe mit dem Nächsten gegenüber, wenn du dem Gutes tust. Und das ist nicht schwer. Und schau, wenn wir jetzt an Gutes tun denken, dann denken wir sofort an Helfen in der Bahnhofsmission oder im Winter draußen stehen und eine Suppenküche für Obdachlose bewirtschaften. Und solche Sachen, so typische, so offensichtliche Sachen, versteht ihr? Wo man sich hinstellen kann und sagen kann, schaut mal her, ich tue jetzt gerade gute Werke. Aber das ist alles viel simpler, was der Herr im Sinn hat. Du musst bedenken, dass der Herr nichts Unmögliches von dir verlangt, denn er weiß nämlich um deine Begrenztheit. Er weiß, dass du nur zwei Arme hast. Du kannst mit diesen zwei Armen nur so und so viel tun, mit den zwei Händen. Du bist kein 25-armiger Hindu-Gott, ja, der 25 verschiedene Sachen machen kann mit seinen 25 verschiedenen Armen. Ja, wie eine Spinne wuseln. Hast du nicht drauf, du hast nur mal zwei. Du hast nur einen Kopf. Dein Tag hat nur 24 Stunden, von denen sollst du 8 Stunden schlafen, damit du erträglich bleibst. Also hast du nur noch 16 Stunden. Der Herr weiß also um deine Begrenztheit. Und da dürfen wir uns selber, was ich sagen will, ist, wir dürfen uns das nicht selber so sehr unter Druck setzen diesbezüglich. In diesen Dingen. Vielmehr muss das alles irgendwie mit einer gewissen Leichtigkeit stattfinden. Sag mal immer Amen. Okay, ich halte es für wichtig, dass wir das festhalten, mit einer gewissen Leichtigkeit. Und mir ist Folgendes aufgefallen. Die Begebenheit, die ich jetzt gleich zitiere, ist nicht, dass Jesus erschienen wäre, aber fast. Nämlich ist ein Engel erschienen. Ein Engel als Bote Jesu, ist ja auch schon mal was. Und zwar, wenn wir in Apostelgeschichte Kapitel 10 aufschlagen. Ich meine, da ist praktisch das am Passieren, was wir gerade hier besprechen. Der Herr manifestiert sich in dem Fall durch einen Engel. Und zwar ist es so, dass da ein Mann namens Cornelius, der noch nicht einmal ein Christ ist, noch nicht einmal ein Jude ist, sondern nur einfach ein Römer, der an Gott glaubt. An den Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, nicht an den Gott der Philosophen. Und was hat er gemacht? Er hat zwei Dinge gemacht. Ich lese euch das vielleicht mal vor. Da heißt Cornelius, weil der Cornelius ihn gebannt angeschaut hat. Wahrscheinlich sind seine kurzen Stoppelhaare, ihr wisst ja, Militärs haben immer kurze Haare, sind wahrscheinlich besonders zu Berge gestanden. Na, der Mann war fromm und gottesfürchtig, heißt in Vers 2, mit seinem ganzen Haus. Und jetzt heißt es, die Dinge, die über ihn zu sagen waren, die herausgestochen haben, waren zwei Dinge. Der dem Volk viele Almosen gab. Also ich behaupte jetzt einfach mal, der ist kein übler Knauser gewesen. Und alle Zeit zu Gott betete. Der hat also zu Gott gebetet, wann immer er die Gelegenheit dazu hatte. Das sind die beiden Dinge, die hier explizit erwähnt werden. Der sah in einer Erscheinung, Offenbarung, Manifestation, klar und deutlichen Anzeige, ungefähr um die 9. Stunde des Tages, das ist eigenartigerweise dieselbe Stunde, also die Stunde des Gebets im Tempel, das ist eigenartigerweise dieselbe Stunde, bei der Jahre zuvor Petrus und Johannes in den Tempel gingen und dann dem Mann an der schönen Pforte begegnet sind und ihn geheilt haben. Jetzt wieder die 9. Stunde. Das ist für uns 3 Uhr am Nachmittag. Nein, normalerweise die Gebetszeit. Und wahrscheinlich war der Cornelius nicht im Tempel, denn er konnte nicht einfach so in den Tempel hineingehen als Soldat, als Römischer. Wahrscheinlich hat er in seinem Büro gebetet. Nein, drüben haben sie quasi zum Gebet geläutet und er hat es halt in seinem Büro vollzogen. Der sah um die 9. Stunde des Tages deutlich, das ist, geht wieder Hand in Hand mit dem, was wir aus Johannes Kapitel 14, 21 wissen, dass der Herr sich deutlich manifestieren und offenbaren will. Der sah deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte, Cornelius, schau, der hat ihn mit Namen gekannt. Er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist Herr? Er aber sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Die guten Werke, die Gott dazu bewegt haben, einen Engel zum Cornelius zu schicken, waren nicht, dass er spät abends oder im Winter oder sonst wann eine Suppenküche bewirtschaftet hat für die Obdachlosen, sondern er hat zwei Dinge getan. Er hat Almosen gegeben, viele Almosen dem Volk, und er hat gebetet alle Zeit. Das waren die Dinge, die er getan hat. Gott legt also schon gewissen Wert auf Gebet und auf Almosen. Und ich behaupte mal, finanzielles Geben und Gebet sind einfach Power-Zwillinge. Das sind quasi deine rechte und deine linke Hand. Die eine hebst du zum Herrn hoch und betest mit ihr, und mit der anderen gibst du Gaben. Preis dem Herrn. Auf die Art und Weise kannst du, wie wir zum Beispiel als Gemeinde das tun, und auch wir persönlich, meine Frau und ich, ja, wir geben wesentlich mehr als nur unseren Zehnten. Und eigenartigerweise segnet uns der Herr dafür. Das ist wirklich so eine Sache. Finde ich gut. Na, auf jeden Fall können wir zurzeit mehr geben als je zuvor in unserem Leben. Das finde ich spitze. Na, und wir machen das dann auch. Uns macht das nämlich Spaß. Auf die Art und Weise teilen wir aus, persönlich, aber auch natürlich erst recht als Gemeinde, also dort an größere Summen, nach Uganda zum Beispiel für die Maria Prean, die da eine Schule und alles Mögliche hat. Gemeinde natürlich außerdem, Bibelschule auch und so weiter. Oder beim Reinhard Bonke. Oder für mich macht das jetzt der David Kolender, der in derselben Kraft loslegt. Er predigt zu Hunderttausenden im Jahr. Hat zwischen 2000 und 2009, also innerhalb von 10 Jahren, 53 Millionen Menschen zu Jesus geführt. Und wir, du und ich, wenn du ein Geber bist hier in der Gemeinde, hast den mit ausgesandt und dein Geld steckt damit drinnen. Denn ich sag dir nämlich mal was. Wenn der kein Geld bekäme, um diese ganzen Riesenveranstaltungen zu machen, wird sich keiner bekehren. So, Finanzen sind da schon extrem wichtig. Wir können nicht alle gehen. Ja, aber unser Geld ist eine Sprache, die Missionare oder überhaupt die man auf der Welt überhaupt überall international versteht. Okay, mit Geld kannst du dir in Deutschland was kaufen und in Afrika. und sonst wo. So, wir halten mal fest, Gott hat es so begeistert, dass der Mann viele Almosen gab. Es war nicht nur so ab und zu mal. Es heißt jetzt nicht, dass er riesige Summen gegeben hat. Gott weiß, dass wir begrenzt sind und selber was brauchen. Wir sollen ja persönlich weiterkommen. Sagen wir Amen. Also sollen wir schauen, okay, wenn es immer nicht klappt bei dir, wenn es immer hakt die ganze Zeit, dann musst du dich echt einmal fragen, Herr, was ist los? Vor allem, wenn du ein Geber bist. Okay, das ist nicht Gottes Wille, dass du irgendwie auf dem Schlauch stehst. Gott möchte, dass du ein Kanal bist und dass ordentlich was bei dir hängen bleibt. Ja, und wenn du die ganze Zeit ein Schlucker bist, ein Armer, dann ist es nicht so, dass du Gott damit groß verherrlichst. Du leidest da nicht für den Herrn, sondern der Herr leidet, dass du nichts hast. Ne? Der Herr möchte dir dann schon helfen. Und das ist ein ganz eigenes Thema. Da müssen wir gesondert nochmal drüber reden. Aber oder vielleicht sogar individuell auf deine Situation eingehen, was wir heute Abend natürlich nicht können. Aber wir halten mal fest. Du gibst dem, der gab dem Volk viele Almosen und hat alle Zeit zu Gott gebetet. Der hat diese Dinge also regelmäßig und häufig und oft gemacht und gern gemacht offensichtlich. Und das hat Gott inspiriert, ihm einen Engel zu schicken. Seht ihr? Gute Taten tun ist eigentlich gar nicht so schwer. Es ist ziemlich überschaubar. Zwei Sachen. Geben und beten. Gaben und Gebet. Gebet und Gebet. Das wird immer doofer, gell? Aber ihr, denke ich, wisst, was ich meine. Gott verlangt nichts Unmögliches hier von uns. Du kannst natürlich, dass auch, wenn jetzt Gaben oder Gebet nicht dran sind, jemand niedergeschlagen ist, dann kannst du versuchen, den aufzuheitern. Wobei du natürlich sensibel sein musst. Die Bibel sagt nicht, du sollst mit einer guten Laune Keule alle, alle, die gerade trauern, beglücken, sondern es heißt, lacht mit den Lachenden, weint mit den Weinenden. Manchmal musst du einfach auf den anderen eingehen. Es ist wichtiger, dass du auf den eingehst, als dass du, wie gesagt, Leuten zeigst, dass du immer gut drauf bist. Immer, immer. Na, ein grimmig, gut gelaunter Mensch. Wollen wir mal nicht sagen. Okay, und natürlich Gottes Werk unterstützen, wie schon gesagt. Okay, ich will vielleicht mal Folgendes sagen. Zu den guten Werken gehört oder sollte für einen Christen unbedingt gehören, was du beruflich magst. Denn 8 Stunden sollst du schlafen, 8 Stunden sollst du arbeiten und 8 Stunden hast du dann Zeit, das, was du erwirtschaftet hast, einen Teil davon wieder wegzugeben und in der Zeit dann kannst du dann auch beten. Du kannst mit deiner Arbeitszeit nicht beten, es sei denn, du wirst dafür bezahlt. Okay, große evangelistische Werke, wie zum Beispiel jetzt der vom Reinhard Bonnke, Christus für alle Nationen, die hatten die Susette Hetting, die die Beter koordiniert hat. Sie hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht als Fürbitte. Und es lief ziemlich gut, während sie gebetet hat. Kaum ist er ausgestiegen, ist Unglück passiert, sind Türme eingestürzt und Lastwagen in Flüssen versunken und so weiter. Na, also es ist also ein sehr ernstzunehmender Dienst, vor allem in so einer Gegend wie Afrika. Und dürfen wir nicht irgendwie als Nebensache empfinden. Gebet ist eine ernsthafte Angelegenheit, ganz, ganz ernsthafte Angelegenheit. Na, viel Hab und Gut ist versenkt worden seinerzeit für den Dienst, weil seinerzeit nicht gebetet worden ist. Oder, ich habe es ja schon mal gesagt, jetzt Gebet war ja unser Thema, wird wohl auch am Sonntag nochmal unser Thema sein. Wenn du betest, dann kommst du voran, du läufst durch Luft. Wenn du nicht mehr betest, dann kommst du voran, wie wenn du durch Wasser laufen würdest. Es ist zäh, alles ist zäher, alles ist schwieriger, alles dauert länger. Ihr wisst, was ich meine. Wir halten mal fest, wer alles von Gott berufen wurde oder wem Gott erschienen ist, sehen wir es mal so, wir sind ja bei Manifestationen Gottes heute Abend. Wem Gott erschienen ist bei der Arbeit. Mose ist in der Wüste unterwegs gewesen mit seiner Schafherde, nicht immer seiner eigenen, sondern der Schafherde seines Schwiegervaters. Na, mit der ist er in der Wüste gewesen und als er dann den brennenden Dornbusch gesehen hat, hat Gott sich ihm manifestiert, als er bei der Arbeit war. Sag mal, bei der Arbeit. David. Wo war David, als Samuel nach dem neuen König gesucht hat? Auf der Weide, bei den Schafen. Er war bei der Arbeit. Lass uns doch mal sagen. Bei der Arbeit. Gideon. Kennt ihr Gideon aus dem Richterbuch? Naja, es war gerade eine schwierige Zeit. Die Midianiter haben gerade Israel terrorisiert. Und haben immer die Ernten niedergetrampelt mit ihren Kamelen und was sie alles hatten. Und dann haben sie eben den Weinberg abgeerntet und haben dann, beziehungsweise haben ein Feld abgeerntet und haben dann in der Kälte gedroschen. Kälte hat hohe Mauern, wisst ihr, oder hohe Wände, da drischt man dann, ohne dass einen jemand sieht, heimlich. Der war bei der Arbeit, als plötzlich der Engel des Herrn sich über die Wand des der Kelter gebeugt hat und gesagt hat, der Herr ist mit dir, du siegreicher Held. Und Gideon arbeitet weiter, er war bei der Arbeit, genau. Wenn ich ein großer Herr, Held bin, warum ist uns dann das alles passiert? Wo ist der Herr? Mensch, er hat uns doch verlassen. Versteht ihr? Aber er hat dann nochmal ein bisschen geredet über seine Situation, hat sein Herz ausgeschüttet. Der Engel des Herrn hat aber einen Plan mit Gideon gehabt. Und Gideon war dann ein großer Befreier Israels seiner Zeit, hat Midian besiegt. Mit einer Handvoll Leute, mit einer Handvoll von Menschen. Es waren gerade mal 300, noch ein paar. 20.000 oder so hat er heimgeschickt, müsst ihr euch mal überlegen. Du kannst mit einer Handvoll Glaubensmänner und Frauen, Glaubensmenschen, mehr ausrichten, als wir mit Zehntausenden halt so Leuten. Elisa. Was hat Elisa gemacht? Elisa war ein Bauer, der hinter dem 12. Joch Ochsen hergezogen ist auf seinem Feld, als plötzlich Elia aus dem Unterholz kam und ihm den Prophetenmantel übergeworfen hat. Elisa war bei der Arbeit. Ihr merkt's. Klingeling. Bei der Arbeit. Gott ist denen erschienen bei der Arbeit. Gute Werke tun und arbeiten geht also Hand in Hand. Denn schau, wenn du arbeiten tust, du magst es vielleicht nicht immer besonders gern, aber du bist dann nützlich. Du förderst die Menschheit mit deiner Tätigkeit. Du sagst, aber ich bin nur Koch im Restaurant oder vielleicht nicht einmal das, du bist nur Tellerwäscher. Du stell dir mal vor, wenn es keine Tellerwäsche mehr gäbe, wir müssten von schmutzigen Tellern essen, das könnte wohl nicht wahr sein. Na, so Tellerwäsche sind wichtig und machen ein gutes Werk. Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, dem ist auch ein Engel erschienen, Gabriel. Eine große Nummer in der Hierarchie Gottes. Wo ist der, dem Zacharias erschienen? Im Tempel, als der gerade dabei war, zu arbeiten. Er war auch bei der Arbeit. Sagt uns doch was. Und so könnten wir weitergehen. Simsons Mutter, okay, die war auf dem Feld beschäftigt, als der Mann Gottes, der Engel Gottes zu ihr kam. Und dann ist sie zu ihrem Mann gerannt und hat gesagt, der Mann Gottes ist mir erschienen. Und der war misstrauisch. Ich meine, es ist klar, Mann Gottes erscheint einer Frau und sagt, du wirst schwanger werden. Oh. Sehr missverständlich. Könnt ihr das nachvollziehen? Also ich würde mir da auch am Kopf kratzen, wenn meine Frau plötzlich käme. Ein Mann Gottes ist mir erschienen, ich werde schwanger werden. Ich würde mal sagen, ich würde gerne mit dem Mann Gottes mal reden. Du, das ist nur natürlich und verständlich. Hallo, wo lebt man denn? Und Gott hat es gehört. Und als die Frau, heißt es da extra, Richter Kapitel 13, als die Frau auf dem Feld saß, was hat sie wohl auf dem Feld gemacht? Sie hat sich gerade ausgeruht von der Arbeit. Die war auch bei der Arbeit. Kam der Mann Gottes nochmal, kam der Engel Gottes nochmal. Und dann kam der Mann Noah, der Vater von Simson, der kam dann auch an. Und dann haben sie miteinander geredet und er war aber nicht überzeugt, dass es ein Engel war. Es hat sehr nach einem Mann ausgeschaut, nach einem Mann Gottes. Dann haben sie aber ein Opfer dargebracht, okay? Die Eltern Simsons. Und als dann dieses Ziegenböckchen, apropos, war ein Opfer, fällt mir gerade auf, die haben was gegeben, die haben Gott was gegeben, ein Brandopfer haben die gegeben. Normalerweise hat man das Opfer, also das gekochte Fleisch dann oder das gebratene, dem Priester gegeben. Okay, die haben also da was für den Mann Gottes vorbereitet, für den Engel, von dem sie gedacht haben, er war ein Mann Gottes. Aber was dann passiert ist, als sie das Fett und so weiter im Rauch aufgehen haben lassen, ist der Mann Gottes wie eine Flamme in den Himmel aufgefahren. Und dann haben sie gemerkt, es war doch ein Engel. Und dann sind sie umgefallen, ja, und haben sich sehr gefürchtet. Wir haben Gott gesehen, wir werden sterben. Und dann sagt eine Stimme, ihr werdet nicht sterben. Du meine Güte, ihr müsst doch noch den Simson in die Welt setzen. Sie sind dann auch nicht gestorben, sondern Simson hat Geschichte gemacht. Aber wir halten mal fest, wieder bei der Arbeit. Und Jesus, beziehungsweise Paulus sagt auch noch was. Ich komme jetzt schon langsam zum Ende. Paulus sagt auch noch was im Epheser Kapitel 4, da schlagen wir auch nochmal hinauf. Epheserbrief Kapitel 4. Also wir halten mal fest, wenn wir dahin aufschlagen. Gute Werke tun wir auf drei Arten und Weisen. Natürlich die simplen Sachen, dass wir keine elenden Stinker sind, dass wir nicht unverträglich sind, sondern wir sollen angenehm in der Menschen sein. Sag mal jemand Amen. Okay, und wenn du das nicht auf die Reihe kriegst, dann tu wenigstens deine Zeit mit was Nützlichem verbringen. Arbeit, denk dran, wir haben gerade 5, 7 Personen aufgezählt, Männer wie Frauen wohlgemerkt, die eine Begegnung mit Gott hatten, während sie gearbeitet haben. Ich habe ja neulich auch schon mal davon geredet, gell? Mir ist Gott auch auf der Arbeit schon mal begegnet. Kann jetzt nicht mehr genauer erläutern. Das habe ich euch ja vor gar nicht so langer Zeit, vor ein paar Wochen erst, denke ich, da erzählt. Okay. Epheser Kapitel 4. Ich lese jetzt hier mal Vers 28. Für allzu viel mehr habe ich keine Zeit. Da heißt es, wer gestohlen hat zum Beispiel, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr. Hier ist die Rede von Arbeit. Und wirke mit seinen Händen das Gute. Gute Werke mit seinen Händen, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. In anderen Worten, deine Arbeit rechnet Gott dir als ein gutes Werk an und von dem Geld, das du dann hast, kannst du, anstatt zu stehlen, dem Bedürftigen was mitgeben. Seht ihr die Logik wieder? Es ist eine echt simple Angelegenheit. Liebe zu wandeln ist nicht so schwierig. Es sollte also möglich, mir heute Abend möglich gewesen sein, ja, deinen Glauben ein bisschen aufzuschließen in diese Richtung. Gott will dir begegnen und das kannst du jetzt glauben, wenn du die Dinge tust, von denen ich geredet habe. Okay, wenn du jetzt was Gutes tust, John, und man lehnt dich ab. Du willst jemandem was Gutes tun, aber es kommt einfach nichts zurück. Du versuchst jemanden, von dem du denkst, dass er es braucht, freundlich zu sein, ein bisschen Ansprache zu geben, ihr wisst schon. Irgendwie vielleicht am Nachbarn, mit dem sonst keiner auskommt. Du bist halt die Person, die es probiert. Okay, wenn man dich ablehnt und wieder ablehnt, dann machst du wie Jesus in Nazareth. Geh nicht mehr hin. Jesus ging in die Dörfer ringsum, aber nicht mehr dorthin. Wenn man dich also ablehnt und deine guten Werke oder deinen Einfluss nicht haben will, mach da keine Vorwürfe. Du musst hier nicht irgendwie dich zum Affen machen, sondern nimm einfach Abstand und sag, okay, das ist die eine Situation. Man kann dich nicht leiden, man lehnt dich ab. Es gibt aber noch die andere Situation auch. Wenn Menschen wissen, dass du gute Werke tust, dann kann es gut sein, dass sogenannte Bedürftige, wohlgemerkt, sogenannte Bedürftige, bei dir kommen und dich ausnehmen nach Strich und Faden. Na, da gibt's Leute, die können das. Ich kann euch da echt lustige Storys erzählen. Weil Leute rufen ja bei mir an oder wollen sich unbedingt mit mir treffen. Labern mich eine halbe Stunde voll, bis ich dann merke, die wollen Geld, das ist alles, was sie wollen. Je mehr, desto lieber. Na, das ist überall so und immer. Na, als ich in Amerika gearbeitet habe, in der Gemeinde dort, Kamana, der Erste, der mir so begegnet ist, war das damals. Der hieß Harley. Der hat gemeint, hey, wenn mir jemand $500 geben würde, ich würde die Stadt verlassen. Weil der war so ein übler Typ, von dem wollten alle, dass er die Stadt verlässt. Na, aber er hatte kein Geld, um rauszukommen aus der Stadt. Und da kam er halt in die Gemeinde und die haben dann zu mir, halt in mein Büro, ich hatte da so ein Seelsorgebüro, haben die dann mir als Gesprächspartner gegeben. Der wollte nur Kohle, das war alles. Und da musst du eben aufpassen, dass du das nicht übertreibst. Es ist so, wenn man dich überbeanspruchen will, dann musst du Distanz halten, wie Jesus in Kapernaum. Können nachlesen im Markus Kapitel 1. Er tut da seinen Heilungsgottesdienst, der Herr. Na, und alle klammern, am nächsten Morgen kommt Petrus zu ihm und sagt, Herr, die warten schon auf dich. Herr, die wollen dich. Na, mach weiter, mach den Gottesdienst weiter, den du gestern Abend aufgehört hast. Und was sagt Jesus? Er sagt nicht, ja, die Leute brauchen mich. Sondern er sagt, ja, wir waren jetzt in Kapernaum, jetzt gehen wir in andere Orte auch noch. In anderen Worten, er hat ein bisschen auf Distanz gemacht. Bedeutet, das kannst du auch machen. Ja, du musst nicht deine begrenzten Mittel an alle, die kommen, austeilen, denn dann bist du ziemlich schnell ziemlich platt. Ich sag mal, flieg nach Indien, steig aus dem Flugzeug aus, stell dich vor den Flughafen hin. Wenn du allen gibst, die dann kommen und dich anbetteln, bist du pleite. Es ist eine Ding der Möglichkeit. Ja, kein Witz. Ich meine, 1997 war ich das erste Mal in Indien und bin aus dem Flugzeug raus. Familie, Horden sind auf einen zugekommen und haben dich angebettelt, haben ihre Kinder vorgeschickt und dann der Nächste. Und am Anfang bist du ja verschissen, teilst du aus. Hey, die markieren dich, die wissen plötzlich, wer du bist. Und düsen hinter dir her, finden dich im Hotel, betteln dich an. Es ist wirklich Dame. Leute prügeln sich um dein Gepäck, dass sie es tragen dürfen. Und dann verhandeln sie mit dir Lösegeld für dein Gepäck. Na? Denkst du, ja gut, die haben nichts, gibt's ihnen 5 €. Nur mal 5. Sind freundlich, stinkefreundlich. Aber wie gesagt, du kannst blitzschnell pleite gehen, wenn du dich auf solche Sachen einlässt. Der Herr hat sich da auch nicht drauf eingelassen. Der hat gesagt, Kapernaum will, dass wir weitermachen, ist jetzt nicht dran, ich habe nur so und so viel Zeit. Und die anderen Dörfer und Städte, die brauchen ja auch was. Kapernaum hatte jetzt mal, meine Zeit ist begrenzt, ich muss jetzt nach Bethsaida. Und da hat er dann auch weitergemacht. Nazareth will mich nicht, müsst mich nicht haben. Okay, und so hat der Herr das gemacht. So, wir sehen also gute Werke tun. Jesus hat es ja auch getan und entsprechend sind Engel die Maschinen. Entsprechend hat der Vater ihn gestärkt, noch in Gethsemane. Wir haben uns dem jetzt ein bisschen angenähert und ich denke, wir wissen jetzt ein bisschen besser, wie man in Liebe wandelt. Und dass es eigentlich ziemlich unkompliziert ist. Und wenn du das dann also tust, musst du natürlich schon tun. Wenn du das tust, dann erwart mal, dass der Herr richtig massiv sich bei dir meldet. Sodass du es merkst. Du musst dich natürlich schon bereithalten. Du musst immer wieder ins Gebet gehen. Da bist du dann ganz entspannt, ja, und sagst, Herr, hier bin ich. Und liest in seinem Wort. Und wer weiß, was er tut. Wer weiß, wie es plötzlich aussieht. Vielleicht ist ein großes Problem, das du schon lange hast, von heute auf morgen gelöst. Ihr Lieben, das gibt's, das gibt's. Gott öffnet Quellen der Befreiung. Plötzlich, pfumm, ist es offen. Plötzlich sind Türen offen, von denen du gedacht hast, die tun sich nie auf. Plötzlich ändern sich Menschen. Plötzlich passieren solche Sachen. Ich glaube das. So, sei bereit, ja. Der Herr ist gut. Lass nicht, wer nicht müde heißt, im Wort Gottes, Gutes zu tun. Es bezieht sich eigenartigerweise wieder auf Gebet und auf Geben vor allem. Lass uns in diesen Dingen dranbleiben und dann wird der Herr sich manifestieren. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir also heute Abend für dein klares und deutliches und eingängiges Wort, Herr.